Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast im Rahmen unserer Podcast-Serie 2030 Zeitreise zurück aus der Zukunft. Mein Name ist Erika Sander. Ich begrüße heute Herrn Markus Schmidt.
Hallo Markus. Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Herr Schmidt und ich, wir duzen uns, weil wir sehr lange Zeit zusammen gearbeitet haben und auch zusammen arbeiten. Und ich darf dich mal kurz vorstellen. Du bist psychologischer Leiter des Eichenberg-Instituts, bist auch psychologischer Leiter in der Dr. von Ehrenwalschen Klinik. Jetzt in unserem Podcast-Kontext geht es aber mehr ums Eichenberg-Institut. Du bist sehr, sehr erfahren im Bereich von Gesundheitsförderung in Unternehmen, hast den Schwerpunkt gesunde Führung, hast vor allem jetzt im vergangenen Jahr sehr viele Seminare zum Thema Wachsen in der Krise, ganz entsprechend der Zeit auch viel digital durchgeführt, beschäftigst dich mit Resilienz, Resilienzförderung. Und vielleicht kann so diese Thematik, es soll ja jetzt um Gesundheitsförderung in Unternehmen gehen, Ausgangspunkt sein auch dafür, dass du uns ein bisschen auf eine Reise mitnimmst in das Jahr 2030. Und die Frage ist so, was können wir uns aus deiner Sicht vorstellen, welche Relevanz hat Gesundheitsförderung in Unternehmen 2030? Was könnten dann vielleicht Praktiken, Schwerpunkte, Wertvorstellungen, Kulturvorstellungen sein, die heute noch weit entfernt scheinen?
Ja, gerne. Dann, ich stelle mir, ja, ich habe viel Fantasie dazu und merke, dass meine Fantasie ein Gemisch aus Hoffnung und dem Versuch ist, ein realistisches Bild abzugeben. Ich lasse mich, glaube ich, mal von meiner Fantasie verführen, zwischen beiden hin und her zu pendeln.
Sehr gut.
Also 2030 wird der Begriff Gesundheit und Leistung verschmolzen sein. Man weiß gar nicht mehr, ob man Leistung meint, wenn man Gesundheit sagt, und ob man Gesundheit meint, wenn man Leistung sagt. Und deswegen begegnen sich Menschen in einer Kultur, die die Produktivität dadurch fördert, dass Rahmenbedingungen geschaffen worden sind, die die Gesundheit stärken und eine Kultur, die geschafft hat, dass das, was man erreichen will, durchaus mit Anstrengung verbunden ist und dass man gelernt hat, die Leistungsziele mit Anstrengungen wieder zu verquicken. Das heißt, die Menschen werden nicht mehr so viel Angst haben, dass wenn sie sich nicht wohlfühlen oder Wohlbefinden erreichen, dass sie irgendwas falsch machen, sondern sie haben zurückgefunden zu einem Arbeitserlebnis, was wieder mehr erleben lässt und nicht so erledigen lässt, weil in den nächsten 10 Jahren die Menschen auf die Suche gegangen sind, zu gucken, was will ich eigentlich mit der Arbeit? Und sie wollen sich in der Arbeit selbst wieder entdecken. Und das führt dazu, dass Führungskräfte, die unsere Kultur in die nächsten 10 Jahre weitergeführt haben, dass die begriffen haben, wie sie Menschen in eine Rahmenbedingung bringen, bei der sie wieder selber mehr zu sich kommen, sich wahrnehmen, ob unter Anstrengungsbedingungen oder ob unter Wohlfühlbedingungen. Das ist egal. Dazu haben die Führungskräfte, die zeitgemäß führen, es geschafft, dass sie Menschen, die sich selber versuchen zu verändern, zu entwickeln, ich will den Begriff mal wählen, die versucht haben, bewusste Selbststeuerung zu entfalten, also zum Beispiel die Fähigkeit zu entwickeln, etwas zu akzeptieren, was sie nicht verändern können, eine Anstrengung durchzustehen, um ein bestimmtes sinnhaftes Ziel zu erreichen, dass sie dabei fördern und wertschätzen und unterstützen, dass sie wissen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Sie werden also nicht nur erreichte Leistungen wertschätzen, sondern werden auch viele Fähigkeiten zur Resilienz wertschätzen, wie eben, das hast du gut akzeptiert, dass der Herr Müller befördert wurde und nicht du, war ich verblüfft, wie leistungsfähig du geblieben bist und wie committed du geblieben bist. Das sehen wir hier im Haus als besondere Führungskompetenzen, dass du es geschafft hast, das gut zu akzeptieren und zu verarbeiten. Vielleicht fragt die Führungskraft, wie hast du das denn geschafft? Weil das ist gar nicht so selbstverständlich, dass man sowas schafft. Ich habe Kollegen von dir kennengelernt, die verbittert geworden sind, darunter zusammengebrochen sind. Du hast das, bei dir ist das anders gewesen. Das zeugt von einer großen Persönlichkeitsreife. Und während sich der Mitarbeiter und die Führungskraft über diese Nach-Innen-Wendung und diese mentalen und Persönlichkeitsfähigkeiten austauschen, entwickelt sich etwas, ein neues Bewusstsein für etwas Neues, Erstrebenswertes, was vielleicht in vergangenen Zeiten oder sogar Jahrhunderten mal bewusster war und wieder verloren gegangen ist. Das haben die Duette zwischen Führungskraft und Mitarbeiter der Zukunft wiedergefunden. Die Digitalisierung hat ihnen dabei geholfen, denn das Digitale hat so ein wenig entfernt vom Körper, weil man immer nur vor dem Bildschirm sitzt und gar keine Körper mehr sieht. Also zumindest sieht man sie nur zweidimensional am Bildschirm. Und so ist ein wenig das Geistige höher priorisiert worden als das Körperliche, weil man mehr miteinander gesprochen hat, sich nicht mehr gerochen hat, manchmal von Vorteil, sich nicht mehr gespürt hat, vielleicht auch. Man hat sich mehr gehört und nur gesehen auf Entfernung. Man hat vor Computern mehr gesessen und digitale Tools haben uns unterstützt. Das heißt, das Virtuelle entspricht vielleicht mehr dem Geistigen, während die Face-to-Face-Begegnung mehr dem Körperlichen entspricht. Also die Arbeit ist geistiger geworden, der Bezug zu sich selber ist ebenso geistiger geworden und die Dyade Führungskraft und Mitarbeiter konnten unter diesem Eindruck der Digitalisierung das Geistige wiederentdecken und haben versucht, es zu kultivieren, spürbarer zu machen, um in dieser körperlosen Welt nicht ganz verloren zu gehen, sondern einen inneren Halt zu behalten, der verlangt, das Geistige besser zu strukturieren und als bedeutsamer zu erleben. Und deswegen gibt es auch mehr digitale Tools, die die bewusste Selbststeuerung auch fördern. Vielleicht gibt es eine App, der mir zeigt, dass meine körperliche Anspannung heute damit zusammenhängt, dass ich zu wenig Wertschätzung bekommen habe, dass ich zu hektisch war und den Bezug heute zu mir verloren habe, ich nicht innegehalten habe, um mal wieder zu überlegen, was wollte ich eigentlich. Um aus dem Erledigungsmodus zu kommen, hat mir die App dann geholfen und hat mich gewarnt, halt doch mal gerade inne, komm erstmal wieder zu dir, um dann verbunden, Körper und Geist verbunden weiterzumachen. Und das ist der Führungskraft dann wieder aufgefallen und hat ein Kompliment gemacht. Vielleicht sind wir sogar so weit, was so ein bisschen eine Befürchtung von mir wäre, dass auf dem Display der Führungskraft erscheint, wie dissoziiert die Mitarbeiter vor sich hin arbeiten und nichts mehr spüren. Und dann kommt er, wenn er wohlwollend ist, weil er da in seinem Ampelsystem eine Warnung bekommen hat, in die Produktionskette und spricht, ja, so, jetzt hört mal zu. Ich glaube, wir haben heute gut gearbeitet und ich wollte mal, dass ihr auftaucht aus eurem Flow, wo ihr euch selbst seit einer Stunde vergessen habt, hat mir meine App gesagt. Und mir wäre schön, wenn ihr heute Abend euch noch an das erinnert, was vorgefallen ist und ihr nicht nur erledigt habt, sondern auch heute erlebt habt. Also vielleicht kurzer Smalltalk, gar nicht schlecht und dann geht es erfrischt weiter. Und die Mitarbeiter bedanken sich, dass sie aus ihrer Trance gekommen sind und wieder zu sich gekommen sind und der Führungskraft das wichtig war, trotz dass ihm die App dazu verholfen hat. Das war nicht nur reine Empathie, aber so sind eben Digitalität und gute zeitgemäße Führung zusammengewachsen auf eine Art und Weise, wie es dem Menschen hilft und nicht nur, wie es dem Computer hilft. Ja, insofern kann man sagen, dass sogar ich schätze, dass nachdem sich in diesem Jahrzehnt sehr viel um Gesundheit auf der Arbeit bemüht wurde, dass, und das mag vielleicht ein wenig esoterisch klingen, wenn das Geistige wirklich spürbarer und wichtiger wird, wird es ein wenig spiritueller werden. Ich sehe, da ich mich seit 30 Jahren mit verschiedenen Meditationstechniken beschäftige, dass die Esoterik-Szene gut bedient wird und Menschen nach unterschiedlichen Strategien suchen. Ich nenne das esoterisch, weil es so ein bisschen haltlos und divers, diffus betrieben wird. Ich kann mir vorstellen, dass das während der nächsten 10 Jahre höher strukturiert wird und nochmal klarer klassifiziert wird, sodass man nicht mehr so beliebig nach irgendwas sucht. Also dass es vielleicht so taffere, anerkannte Methoden zur Meditation und so weiter gibt und auch in der vielleicht Planung von Unternehmenszielen auch wieder spirituellere Ansätze gibt, wo man übergeordnete Ziele anvisiert, die mehr mit dem menschlichen Erleben zu tun haben als mit reiner Produktivität, weil man gemerkt hat, Produktivität und Gesundheit sind ohnehin eins. So habe ich ja angefangen und fließen zusammen.
Wenn ich da mal so, dass du mal so ein bisschen drauf eingehen kann. Das heißt, du zeichnest so 2030 werden wir auch im Arbeitsleben deutlich selbstreflektierter sein, wesentlich aktiver, was so eine innere Haltung anbelangt, werden uns gut selber steuern können und mehr aktiv selber gestalten und über das Reflektieren und auch das Vergeistigen eigentlich, was natürlich für Sinnempfinden ganz wichtig genau. ist, wird es uns aber auch gelingen, auf einem höheren Niveau Zusammenhänge zwischen Arbeitswelt und dem Wirken, dem eigenen Wirken auch in der Arbeitswelt und umgekehrt, zu erkennen und gut zu lenken. Wenn du, also angenommen, jetzt hört jemand das zu, der gerade jetzt noch unter dem Eindruck der Pandemie vielleicht steht, wo ja die das sich nicht mehr so sehen können, Homeoffice immer mehr, also Begegnungen sind schwierig geworden, das so hört diesen Eindruck und hört jetzt, was du sagst und würde jetzt sagen, ja, aber wo bleibt denn dann so das soziale Miteinander, das ist doch so wichtig. Du hast es ja gerade gesagt, man kommt ja trotzdem zusammen. Gäbe es da noch irgendetwas, was du dir so vorstellen kannst 2030, wie es in Bezug darauf im Rahmen von Gesundheitsförderung in Betrieben, ob was es da vielleicht geben kann?
Ja, ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt oder für dieses Thema wichtig wird, dass wieder gemeinsame Ziele der Zwischenmenschlichkeit überhaupt definiert werden. Vielleicht hat man im Moment den Eindruck, dass Zwischenmenschlichkeit, sich begegnen, so ein Überbegriff ist, unter dem man eigentlich gar nicht so recht weiß, was man meint, weil viele einfach Zeit miteinander verbracht haben in der Zerstreuung. Und das heißt Unterhaltung und Spaß, was ich sehr genieße. Also ich vermisse jetzt sehr das Skifahren zum Beispiel, was eine tolle Zerstreuung ist, wenn man bei blauem Himmel, Sonnenschein und Schneelandschaft mit Weitblick den Berg runterfährt. Also tolle Sachen, aber ich glaube nicht, dass das so wichtig ist für uns Menschen. Und mich haben einige Vorträge von Herrn Professor Sloterdijk zum Thema zukunftsfähige Arbeit, kann man einige Vorträge von ihm auf YouTube hören, beeindruckt. Und er beschreibt, dass es zum Problem werden kann, dass wir uns so viel Freiheit erarbeitet haben, dass wir am Ende Gleichheit vor der Gleichgültigkeit erreicht haben. Und die Gefahr sehe ich auch. Also erfreut können wir sehen, wie wir die Welt erobert haben, die Planeten erobert haben, die verschiedenen Revolutionen uns von Verkrustungen und den ein oder anderen totalitären Zwängen befreit haben. Aber man kann verblüfft aufwachen in dieser Befreiung und überlegen, was haben wir denn jetzt nun übrig? Und ich glaube, da gibt es die Gefahr, dass Zwischenmenschlichkeit sich in der Zerstreuung verliert. Sie halt zeitlich stattfindet, aber nicht mehr empfunden wird, weil sie keine Tiefe mehr erreicht. Zwischen Führungskraft und Mitarbeiter schon gar nicht. Da sprechen in den letzten Jahren ohnehin viele Menschen nur noch darüber, ob jetzt die Führungskraft nett genug war, parallel zu strukturiert genug, um Leistungsziele gut zu verfolgen. Das war es dann auch schon. Das erscheint mir doch zu dünn. Dann hat man immer mehr angefangen zu gucken, was ist eigentlich ein charismatischer Führer. Und der, naja, wenn man das überhaupt definieren kann, bietet dann doch Ziele, die man auch für persönlich attraktiv hält und nicht nur für ein Unternehmen für attraktiv hält. Also ein charismatischer Führer würde ja Ziele benennen, die jeden persönlich berühren und nicht nur als Mitarbeiter, sondern als letztendlich sogar als Privatperson, weil er so emotional angezogen ist von diesen Ideen und dessen Ideologie im besten Sinn. Ich glaube deswegen, dass 2030 Führungskräfte dadurch erfolgreich sind, weil sie Unternehmensziele emotional so attraktiv formulieren können, dass sie für die persönlichen Motivationen der einzelnen Mitarbeiter auch ansprechend sind. Das wird die Genialität dieser Führungskräfte sein. Die anderen werden gar keine Mitarbeiter mehr haben, weil der Fachkräftemangel so weitergehen wird und die Franchise-Kriege auch weitergehen werden, sodass immer weiter höher fusioniert wird. Also es wird wenig übrig bleiben und unter anderem über Personalmangel nicht übrig bleiben. Also werden diese mitarbeiterbindenden Führer solche Ziele formulieren müssen und die bieten dann sogar pädagogisch gute Anleitungen dafür, wie Menschen überhaupt zwischenmenschlich wieder zusammenkommen können. Also über welches Dritte können sie sich denn einigen? Sollen sie sich nur zerstreuen miteinander oder sollen sie attraktive gesellschaftliche Kultur suchen, stiften, zusammen erreichen und darüber stolz sein und sich wohlfühlen? Also ich glaube, das wird ein höheres Niveau erreichen können.
Also insgesamt, nicht nur eben auf der geistigen Ebene, ja, und der Art des Miteinanders, sondern eben auch auf der sozialen Ebene, sodass der Aspekt der Qualität der Begegnung viel bewusster wahrgenommen, ja, und gesteuert werden wird und nicht mehr so das Quantitative und Zerstreuende. Wenn du dieses Szenario nochmal zurückholst quasi, also den Rückschritt jetzt machst aus 2030 zurück in das heutige Jahr, was könntest du zum Beispiel einer Dienstleistungsgenossenschaft im eher ländlichen, in der ländlichen Region auf den Weg geben? Was könnten die jetzt tun oder sollten die vielleicht beachten, um für dieses Szenario 2030 gut vorbereitet zu sein?
Mhm. Ja, ich glaube, dass man anfangen kann, auf diese Kultur zuzusteuern, wenn man zum Beispiel es schafft, Seminare anzubieten, wenn wir mal den Bereich Führung anschauen. Was könnte eine zukunftsfähige Führungsstrategie sein, die bewusste Selbststeuerung wieder als gemeinsames hohes Ziel definiert? Also, wie kann man das überhaupt begrifflich fassen, könnten Kurse lauten. Also, wie kann man solche Ziele formulieren? Zum Beispiel mit dem Satz: Was ist eine hochkompetente Strategie von Akzeptanz? Was ist eine professionelle Art, mit Emotionen umzugehen? Also das wären solche Themen. Die würden vorbereiten und bahnen, dass Unternehmensziele, nach innen gerichtete Unternehmensziele, kulturstiftend sind im Sinne bewusste Selbststeuern, bewusste Kommunikation, nicht zerstreuend, eher Entwicklung von Persönlichkeiten in Unternehmen möglich machen. Mhm. Das, glaube ich, wäre ein guter Weg.
In der ländlichen Region kennen sich ja viele aus anderen Kontexten. Mhm. Das ist ja etwas sehr Typisches. Das kann manchmal ein Vorteil sein, manchmal auch ein Nachteil oder ein, ja, Hemmnis sein. Was würdest du denn, also natürlich wäre den Unternehmern jetzt wiederum und den Unternehmerinnen zu empfehlen, diese Seminare, würden sie denn angeboten werden, zu besuchen. Gäbe es aber darüber hinaus eine Schlussfolgerung und eine Empfehlung, die du einem Unternehmer oder einer Unternehmerin geben möchtest?
Ja, ich würde ihr die Empfehlung geben, Regionalität anzustreben und auch Individualität anzustreben, was für mich so ein bisschen in die gleiche Richtung geht. Ich würde die Unternehmer ermutigen wollen, ihre eigene Idee greifbarer zu machen und mutig zu sein, sie sehr individuell zu gestalten, quasi auch die Verrücktheit der eigenen Idee und den Idealismus der eigenen Idee wieder in den Raum zu werfen. Ich lerne viele Unternehmer kennen, die aus Angst sehr viele Jahre opportunistisch geworden sind und eher das bedienen, was man so sagt, und sich treffen in Unternehmerkreisen, um zu hören, wie machen es die anderen, um es auch so zu machen. Social Media bedient, was man hören will. Also Opportunismus scheint eine sichere Bank zu sein. Ich glaube, selbst für kleinere und größere Unternehmen nicht auf Dauer, sondern da wird punkten, wer kann mir seine attraktive Idee zeigen, die mich auch interessiert. Deswegen würde ich die Unternehmer ermutigen, solche Visionen zu verkünden in ihrem Unternehmen, auch als Employer Branding zu verkünden, um zu sehen, wer kommt dann zu mir, wenn ich das so sage. Mehr auf eine gute Selektion über diese Werbung und meine Mission und meine Vision versuchen. Das würde ich empfehlen.
Mhm. Und was könnten Netzwerker, die gerade auch so im ländlichen Bereich unterwegs sind, heute berücksichtigen?
Also Netzwerken heißt ja am Ende zusammenbringen, und ich finde, die größte Leistung, die eine globalisierte Menschheit hinkriegen müsste, ist, zusammenzukommen über Diversität. Also das klingt dann wie ein Widerspruch. Wir Menschen sind organisch so gebaut, dass wir über Gleichheit und Selbstähnlichkeit zusammenfinden. Also dann geht aber eben Globalisierung nicht, weil da werden Menschen ja in ganz verschiedenen Landschaften, Klimabedingungen, Ressourcenlagen geboren und sozialisiert. Wenn die globalisiert werden wollen, also das heißt zusammenfinden sollen, dann wird das nicht über Gleichschaltung passieren. Das hat in Deutschland schon mal nicht geklappt und sollte auch aus meiner Sicht nicht angestrebt werden. Über Diversität schon, aber nicht über Beliebigkeit. Ich habe ein bisschen Sorge, dass Diversität mit Beliebigkeit verwechselt wird und dann wird sich wieder darüber zerstreut. Dann ist alles gleich schlecht und gleich gut. Ist es gar nicht. Also ich bin eher Universalist und denke, es gibt das Richtige und das Falsche und das Gute und das Schlechte. Also darüber kann man sich dann austauschen. Also eine Bindungsform über die Neugier und den Respekt und die Wertschätzung für das Fremde im Anderen, das halte ich für eine große anzustrebende Persönlichkeitsleistung. Also wenn man Freundschaft und zueinander Hingezogenheit aus der Neugier über die Andersartigkeit des Anderen entwickeln kann und daraus ein Unternehmen bauen kann, wird das unglaublich viel potenter sein, weil wir aus den sozialpsychologischen Erkenntnissen schon der 70er, 80er wissen, dass die heterogenen Gruppen potenter sind, solange sie sich verstehen. Wenn sie sich nicht verstehen, sind die einheitlichen Gruppen besser. Deswegen streben viele diese Einheitsformen an. Aber wer richtig Erfolg haben will, der wird Verbundenheit schaffen über Diversität und nicht Beliebigkeit. Das ist eine neue Form des Bindungsgefühls, die dabei entsteht. Da sind Deutsche womöglich in Mecklenburg-Vorpommern nicht unbedingt die talentiertesten. Aber warum sollten wir uns nicht auch hier alle gut entwickeln können in der Hinsicht?
Vielen Dank für deine auch philosophischen Ausführungen. Da hat man gemerkt auch nochmal, dass du eben auch Philosophie studiert hast. Du hast ja sehr Verschiedenes gemacht und auch so eine spirituelle Dimension reinbringst, was so, du bist auch Tai-Chi-Meister. Ich finde, das spricht so sehr aus dem, was du sagst,
ach, ja,
dass du nochmal so eine andere Ebene auch mit reinbringst in die Betrachtung. Finde ich sehr, sehr spannend, sehr interessant. Vielen, vielen Dank, Markus.
Gerne.
Und ich freue mich auf das nächste Interview.
Ja, hoffe ich auch. Freue ich mich drauf. Vielen Dank.